Okay, wir werden nahtlos weitermachen an dem, was uns gestern Bruder Jürgen erzählt hat. Wir haben gestern gehört von Hunderten von Bibelversen, die ganz klar bezeugen, dass es einen klaren Monotheismus gibt in der Bibel und er zieht sich durch die gesamte Schrift. Wir wissen natürlich auch, dass die, die nicht daran glauben, mit ihren 5 bis 10 Bibelversen arbeiten, die gewisse Andeutungen zeigen. Aber ich denke, wir sollten mal wirklich den klaren Bekenntnissen bleiben, die wir von Mose haben, die wir von Jesus haben, und die sind eindeutig. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Interessant ist jetzt natürlich zu sehen, wo kommt das überhaupt alles her? Auf der allerletzten Seite findet ihr das Bekenntnis von Nicäa. Ich habe mal die 3 wichtigsten. Da werdet ihr Worte finden, die nicht schriftgemäß sind. Gott von Gott, Licht von Licht, Wesensgleichheit. Das ist jetzt interessant, wie solche Worte überhaupt in dieses Bekenntnis eingeflossen sind. Und deswegen werden wir jetzt in der Zeitachse einen Schritt weitergehen. Und zwar die Zeit nach den Aposteln bis zum ersten Konzil von Nicäa. Die Frage ist, wann hörte die Zeit von den Aposteln auf? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, es war so 70, früheste Abfassungszeit der Offenbarung. Das ist jetzt auf Seite 1. Früheste Abfassungszeit eben 69 bis 79. Andere sprechen davon, dass es 95 nach Christi war. Gut, wir wollen uns jetzt nicht auf 10 Jahre oder so behaften. Aber wenn wir das ansehen, 80 bis 90 nach Christi bis eben 325, dann reden wir von eben knapp 250 Jahren. Und die Frage ist natürlich, was ist in diesen 250 Jahren effektiv passiert? Ist da überhaupt irgendetwas passiert? Gibt es irgendeine Tendenz in diese Richtung, wie sich sozusagen diese sprachliche Fixierung, die wir in dem Bekenntnis von Nicäa haben, finden wir die sozusagen in den Texten, die zwischen diesem Zeitpunkt, also dem Abschluss der apostolischen Zeit und dann eben der Offenbarung, die dann auf Patmos geschrieben wurde, und dem, was Kaiser Konstantin dort mit seinen Bischöfen dort sozusagen fixiert hat. Hier geht es eigentlich nur darum, die Texte von den Kirchenvätern anzuschauen. Somit gibt es auch eine klare Abgrenzung. Es gibt hier keine Bezüge bezüglich frührabbinischer Literatur oder ähnliches. Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern das würde einfach auch den Rahmen des Vortrages sprengen. Es geht wirklich nur darum, was haben die sogenannten Kirchenväter gesagt, wenn sie etwas zu dem Thema des Wesens Gottes überhaupt zu sagen hatten. Es wäre sicherlich interessant, vielleicht in einem nächsten Vortrag oder irgendwann vielleicht sozusagen nur die frührabbinische Literatur anzuschauen und zu sehen, was dort passiert ist, sozusagen auf diesem Pfad. Hier geht es nur darum zu schauen, was ist auf Seite der Kirchenväter passiert. Wir gehen jetzt kurz ein bisschen in die Geschichte. Was ist eigentlich vor den letzten Jahrhunderten vor Christus geschehen? Wo fangen wir an? Am besten war Alexander dem Großen. Er hatte das Reich sehr stark geeint und auf einmal waren die Juden sozusagen umringt von griechischem Gedankengut. Und es gab dann auch erste Städte in Israel, die griechische Namen trugen. Das heißt, dass dieses Griechentum sich immer weiter verbreitet hatte. Die Juden, auch wenn sie sich auch in der Diaspora verbreitet hatten, hatten eben ihre Sabbate, Neumonde, Jahresfeste weiterhin gefeiert und auch die Tempelsteuer nach Jerusalem abgeführt. Sie hatten eine eigene Vermögensverwaltung, Jurisdiktion und waren befreit vom Militärdienst. Durch den Handel eben waren sie auf die griechische Sprache angewiesen. Und es führte dazu, dass immer weniger Juden die Bibel in ihrer ursprünglichen Sprache verstanden. Und dadurch wurde es auch mal nötig, dass die griechische Übersetzung des Alten Testaments geschrieben wurde, also die LXX, die Septuaginta. Also es entstand die Stadt Alexandria eben 331 vor Christus durch Alexander des Großen. Eben, es hat den strategischen Zweck, dass sich Ägypten als das wichtigste Getreideland am Mittelmeer befand. Viele philosophische Strömungen stammen dort her und deswegen war sozusagen das Judentum eigentlich nur sozusagen ein kleiner Teilaspekt. Also es war jetzt dort nichts irgendwas Besonderes. Viele Strömungen fanden sich dort statt und die Juden fingen dann an, sich auch mit diesen Geistesrichtungen auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eben die Geistesrichtung, die als alexandrinische Theosophie bezeichnet wird, die sozusagen eine Vermischung der mosaischen Theologie und griechischer Philosophie ist, speziell der platonischen und stoischen Lehre. Philo bedankte sich sozusagen bei den Schreibern für diese griechische Übersetzung, weil jetzt hatte er natürlich ein vorzügliches Instrument in der Hand, bei den Juden zu missionieren, die nicht mehr in der Lage waren, sozusagen die Schriften in der ursprünglichen Sprache zu lesen. Und das wurde einmal jährlich gefeiert. Das finden wir auch hier. Daher wird auch noch bis auf den heutigen Tag eilig ein Fest und eine Festversammlung auf der Insel Paros abgehalten, zu der nicht bloß Juden, sondern auch andere in sehr großen Menge hinüberfahren, um den Ort zu verherrlichen, an dem zum ersten Mal das Licht dieser Übersetzung erstrahlte und um der Gottheit den Dank für die alte, stets jung bleibende Wohltat abzustatten. Und jetzt geht es auch darum, dass schon zur babylonischen Zeit es Auswanderung nach Ägypten gegeben hat und dass unter dem General Ptolemaios, also hier sieht man auch, wann er gelebt hat, 367 bis 283 vor Christus, es eine größere jüdische Kolonie in Alexandrien gab und das von 5 Quartieren, die es in Alexandrien gab, von 5 Quartieren 2 jüdisch waren. Also man sieht, dass es dort eine sehr große Diaspora schon gegeben hat. Und nirgends übte eben dieser Einfluss, dieses nicht-jüdischen Denkens einen so großen Einfluss auf die Juden aus wie in Alexandria. Besonders eben interessierte sie die Systeme von Plato und der Stoiker. Ich habe das hier unten so ein bisschen ausgeführt. Das will ich jetzt nicht alles noch vorlesen, das könnt ihr sonst in einer ruhigen Stunde euch mal anschauen. Sie fing an, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite war es so, dass die Juden eben von den anderen verspottet wurden, wegen ihrer bildlosen Gottesverehrung, dem Sabbat halten oder dem Verzicht auf Schweinefleisch. Die Juden versuchten natürlich nun, eine Möglichkeit zu finden, dass sie sozusagen nicht als einfach und dümmlich dastanden und irgendwie einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem, was die Offenbarung in der Schrift lehrt und das, was die Philosophen durch unter anderem Platon, Sokrates und Aristoteles lehren. Und eine Möglichkeit ist eben, die sie sich auch bedient haben, ist die sogenannte Allegorie. Jetzt komme ich zu der Allegorie bei den Griechen und den Juden. Wir fangen an bei eben den bekannten Dichtern Homer und Hesiod, die anfingen, und das sind eigentlich die größten oder die Hauptquellen der griechischen Mythologie. Und die nachfolgenden Philosophen haben immer versucht, wenn sie irgendwelche Schriften rausgegeben haben, einen Rückbezug auf die zu machen. Weshalb? Das ist eigentlich ganz einfach, damit man nicht als Irrlehrer dasteht. Das heißt, man gibt eine Schrift heraus, und dann kommen Personen und sagen, ja, aber was hat das jetzt eben mit Homer zum Beispiel zu tun? Und dann hat man versucht, das aufzuzeigen, ja, wenn man das so und so deutet, dann findet ihr Homer dort wieder. Man hat also versucht, sozusagen eine Linie aufzubauen, um nicht als Irrlehrer dazustehen. Es war sozusagen eine Brücke, eine Krücke, besser gesagt, die man versucht hat, damit man nicht in den Verruf kommt, eben als Irrlehrer dazustehen. Und dort sozusagen wo ist jetzt sozusagen der Unterschied zu, es gibt ja auch Allegorien in der Bibel. Also eine ist zum Beispiel, so ist nach Jesu eigener Erklärung Jonas dadurch, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, ein Typus Christi, der auch so lange im Grabe ruhen sollte. Adam ist der Typus Christi, Römer 5,14, die eherne Schlange im Sinnbild der Erhöhung des Messias am Kreuze, finden wir auch 4. Mose 21, 8-9. In Hesekiel 15 sind unter dem Bilde des abgeschnittenen Weinstocks, der verbrannt wird, die Einwohner Jerusalems gemeint. Und so weiter und so fort. Worum geht es ja eigentlich? Oder der Ehebruch, also eben als Allegorie. Der Bund, also auf der einen Seite, wenn sie sich abgewendet haben, wenn Israel Götzendienst betrieben hat, dann war es eben ein sogenannter Ehebruch. Also wir sehen, es gibt hier auch Allegorien, die wir in der Bibel haben, aber der große Unterschied ist eben der, dass, wenn es um Allegorien in der Bibel geht, dann haben sie immer einen christozentrischen Bezug. Man weiß, worum es geht. Es geht um Christus. Wenn wir von Allegorien bei den Philosophen sprechen, dann können es ganz allgemein bildliche Reden sein. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen muss man einmal vorsichtig sein, wenn auch zum Beispiel der Logos dann aufgeführt wird. Bei den Philosophen hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung, als wenn wir vom Logos zum Beispiel im 1. Johannes reden. Es gibt natürlich Sachen, die einfach unvereinbar sind, zum Beispiel wie in dem platonischen System die Lehre von der Präexistenz der Seele, die Ideenlehre oder die Lehre von, das ganz wichtig ist, von der Bosheit der Materie. Das sieht man, das findet man sehr oft, dass das Fleisch eigentlich etwas Schlechtes, etwas Böses ist, etwas, womit sozusagen das Göttliche gar nichts zu tun haben kann. Wir finden jetzt also das Problem, dass immer mehr dieses Denken übernommen haben, also die vor allem auch die alexandrinischen Juden. Und einer der größten Vertreter ist eben Philo. Und der greift jetzt diese Person an, die sozusagen noch bei dem Wort Gottes bleiben. Und er schreibt, jenen, die von einer unheilbaren Krankheit befallen sind, dem Pochen auf Worte, dem Kleben am Namen und der Gaukelei mit Gebräuchen, wollen wir die heiligen Geheimnisse nicht mitteilen. So, was sagt er eigentlich damit aus? Er sagt eigentlich aus, dass sie die Wahrheit haben, die sie jetzt sozusagen vermischt haben, die diesen Synkretismus betrieben haben zwischen dem Offenbarungsglauben, den wir in der Bibel haben, auf der einen Seite, und dem, was er von den vor allem Platonikern und Stoikern gelernt hat, dass diese Vermischung eigentlich die Wahrheit ist und nicht eben das Kleben an dem, was sozusagen in den alten Schriften steht. Das bedeutet, es gab also zu dieser Zeit, selbst also in den Jahrhundert vor Christi, gab es noch gläubige Juden in Alexandria, die trotzdem an der Schrift festhielten, aber sie wurden sozusagen nicht nur von denen, die keine Juden waren, angegriffen, sondern, was passierte jetzt? Sie wurden sogar jetzt von den eigenen Leuten angegriffen. Das heißt, also man wird sozusagen, das hat Napoleon einmal gesagt, am liebsten sind ihnen die Feinde, die sich gegenseitig vernichten. Und hier ist sowas Ähnliches passiert. Das heißt eigentlich, der eigene Bruder kommt zu dir und sagt, du hast dieses Geheimnis nicht erkannt, weil du sozusagen dieses höhere Wissen nicht besitzt. Also man sieht, es wurde für die Juden, die wirklich an der Schrift, wie Philo sagt, kleben, wurde es auch immer schwieriger. Ich komme jetzt zu Philo von Alexandrien, weil er einfach extrem viele Schriften hinterlassen hat. Und er für mich eigentlich sozusagen der Urheber dieses ganzen Denkens in diese Richtung ist. Also er ist eben 15 bis 10 vor Christi geboren, bis 40 nach Christi hat er gelebt. Einer der bedeutendsten jüdischen Apologeten, das ist ganz wichtig. Er war kein Christ und in all seinen Schriften hat er Christus auch nie erwähnt. Er spricht zwar vom Logos, aber Christus ist einfach nicht erwähnt. In all seinen Schriften. Und er hat wirklich sehr viel, wenn ihr mal googelt im Internet, da findet ihr extrem viel Literatur über ihn. Wichtiger Fixpunkt seiner Biografie ist Philos Teilnahme an der Gesandtschaft an Kaiser Gaius Caligula im Jahre 39 bis 40, die der Wiederherstellung der jüdischen Bürgerrechte in Alexandrien dienen sollte, aber eben erfolglos blieb. Philo war Leiter der jüdischen Gesandtschaft. Das könnt ihr in den jüdischen Altertümern nachlesen. Was er eben versuchen wollte, ist, die Juden nicht sozusagen dumm dastehen zu lassen. Deswegen versuchte er durch, mit Hilfe der Allegorie, einen Ausgleich zwischen dem Alten Testament und dem Hellenismus zu erreichen. Er wird interessanterweise, das habe ich bei einem in einem Buch gefunden, wird er Ehrenkirchenvater genannt. Das ist insofern interessant, weil er gar kein Christ ist. Also eigentlich ist das ein Widerspruch. Ja? Er ist Ehrenkirchenvater, obwohl er also nirgendwo in all seinen Schriften irgendwas über Christus auch nur in einem Wort erwähnt hat. Also nur so zur Information. Interessant ist, dass eben viele Kirchenväter auf ihn Bezug nehmen. Dazu kommen wir dann noch später. Und wir kommen jetzt ein bisschen, jetzt kommen wir langsam ins Eingemachte, so Philos Logos-Begriff. Also Philos Logos kann für die Christologie ausgewertet werden und seine triadische Struktur der Kräfte Gottes für die Trinitätslehre. Also man sieht, das ist jetzt hier auf Englisch geschrieben, dass eine Reihenfolge sichtbar ist. Das Allgemeine ist für ihn Gott. Und als zweiter kommt der Logos. Aber hier ist auch ganz wichtig, er erwähnt nie irgendwelche Namen. Das heißt, dieser Gott und dieser Logos sind namenlos. Das ist ganz wichtig. Also wir reden hier nicht von Personen, die man so persönlich ansprechen kann. Die beiden Kräfte, was irgendwie interessant ist, das ist, Philo spricht von zwei Kräften sozusagen, die aus diesem Gott, dieser Gottheit heraustreten und wirken. Ja? Er schreibt, die beiden Kräfte befinden sich im Inneren Gottes. Durch die Güte ist alles erschaffen, was auf den Logos schließen lässt. Es vermittelt nicht nur zwischen Gott und der geschaffenen Welt, sondern auch zwischen den beiden Kräften, für die Gott in der Welt wirkt. Die Kraft schließt, das ist ein Theologe, schließt daraus, dass die beiden Kräfte, die auf den Namen Gott und Lord tragen, gleichbedeutend mit Güte und Macht sind. Und jetzt, das sind so Mittlerschaften. Also es geht jetzt darum, dass die sozusagen heraustreten. Also Philo bezieht Stellung gegen Personen, welche die Ideen leugnen. Also diese Ideenlehre, die finden wir schon bei Plato. Das ist, wer sich ein bisschen damit befasst hat, er kann sich da mal ein bisschen reinlesen. Einfach Ideenlehre mal googeln. Also jedes Glied in dieser Kette ist ein Abbild des vorherigen Gliedes. Also der Logos ist ein Abbild Gottes, die Ideen wiederum bilden den Logos ab. Der Kosmos der Ideen bildet sich in der sichtbaren Welt ab und die sichtbare Welt wiederum im Menschen und so schließt sich dieser Kreis. Was ganz wichtig ist, dass eine Fleischwerdung würde allerdings dem Logos-Begriff widersprechen, eben wie ich vorhin schon andeutete, wegen der Unreinheit der Materie. Also das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Für ihn ist es die Quelle aller Unvollkommenheit und Übel des Daseins. Der Leib ist der Kerker der Seele und eine Quelle des Bösen. Diese Wortwahl finden wir auch schon bei Platon, hunderte Jahre vorher. Für Kraft ist die Lehre von den Vermittlungsinstanzen unklar. Es ist eben nicht aus einem Guss, so wie er das dort beschreibt. Er spricht zum Beispiel auch davon, dass der Logos oder als zweiter Gott beschrieben wird. Also er ist eigentlich der Erste, der davon spricht, dass es einen zweiten Gott gibt. Das ist sehr heikel, ja? Aber er sagt das so. Auf der anderen Seite spricht er von sozusagen vermittelnden Instanzen, die aus Gott sozusagen heraustreten und irgendwie wirken. Es ist eben nicht alles aus einem Guss und kann nicht ganz systematisiert werden, aber wir sehen dort schon gewisse Ansätze. Das ist sozusagen ein allmächtiges Wesen, was Kräfte hat, die auf diese Welt einwirken. Wir kommen jetzt, das war so ein bisschen einleitend, wir kommen jetzt zu den Kirchenvätern. Ich werde nicht alle durchgehen. Wir werden, weil das wird auch von der Zeit gar nicht reichen. Aber es war wichtig, einfach mal zu schauen, wo kommt das her? Wo kommt diese Denkart her? Der Begriff der apostolischen Väter ist verhältnismäßig jung. Also Jean-Baptiste Cotelier 1633 ist einer der ersten, der mit diesen Begriffen hantiert hat. Also hier geht es einfach darum, ich habe sie in vier Teile aufgeteilt. Einerseits die apostolischen Väter, die einen direkten oder indirekten Bezug zu den Aposteln hatten. Danach die griechischen Apologeten, die versucht haben, das Christentum zu verteidigen. Die alexandrinischen Väter, die eben in diesem philosophischen Umfeld in Alexandrien tätig waren. Und die altkatholischen Väter, die so ein bisschen den Abschluss dann bilden im dritten Jahrhundert Richtung konstantinisches Konzil. Kommen wir zu den Briefen. Fangen wir an mit den apostolischen Vätern, Clemens Briefe. Schauen wir mal. Also, hier finden wir schon Indizien, dass Jesus eine Herrlichkeit hat auf Seite 9, welche Jesus schon vor seiner Geburt hatte. Das Zepter der Majestät Gottes des Herrn Jesus Christus ist nicht erschienen in prahlerischen, auffälligen Prumpe, obwohl er gekommen ist, sondern in Demut, wie der Heilige Geist, wo ihm verkündet hat, er sagt nämlich, Herr, wer hat unser Predigt geglaubt? Wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Also hier spricht man von Abglanz seiner Majestät, hohe Priester. Ja, also man kann hier noch nicht wirklich von einem zweiten Gott oder so sprechen. Schauen wir ein bisschen weiter. Eben, was natürlich auch dort war, ist, das finden wir auch im Neuen Testament, dass die Leute dort auch eine Naherwartung hatten, dass das Reich Gottes bald kommen wird. Das ist sicherlich auch so ein wichtiger Punkt, dass sie ständig sozusagen im Kopf hatten, das Reich Gottes wird bald kommen. Ganz unten finden wir, Brüder, wir müssen von Jesus Christus so denken wie von Gott, wie von einem Richter über Lebende und Tote. Wenn nämlich Christus, der Herr unserer Erlöser, zuerst Geist war, Fleisch geworden ist und so uns berufen hat, so werden wir auch hier im Fleische unseren Lohn bekommen. Dieses Wort bezüglich Fleisch wird man sehr oft finden, weil es darum ging, sich gegen die leibesfeindlichen Gnostiker zu verteidigen, die auch in diesem ganzen Leiblichen etwas ganz Schlimmes gesehen haben. Und dann entstanden auch so Lehren wie, dass Jesus eigentlich nur so eine Art Scheinleib hatte, weil wenn er so einen richtigen Leib gehabt hätte, dann wäre er ja eben völlig in dieser Sünde gewesen, aus platonischer und philonischer Sicht. Und deswegen fing schon sehr früh die Kirchenväter an, diesen Druck der Gnostiker zu spüren, weil die haben sich eigentlich im gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet und sie sahen sich dann auch gezwungen, sich gegen diese zu verteidigen. Also da fing das schon langsam an, dass man darauf verweisen musste, nein, Jesus ist auch Fleisch. Ja. Darauf haben sie also sehr viel Wert gelegt. Hier haben wir eine direkte Bezeichnung, gehen wir weiter zu Ignatius von Antiochien. Mein Geist ist nur auskehrig des Kreuzes, welches ist des Ungläubigen ein Ärgernis, uns aber Erlösung und ewiges Leben. Wo ist ein Weiser, wo ist ein Forscher? Denn unser Gott, Jesus, der Christus, wurde von Maria empfangen nach dem Heilsplan Gottes und so weiter und so fort. Hier steht zum Beispiel das erste Mal drin, also wo Jesus sozusagen direkt als Gott bezeichnet wird, bei Ignatius von Antiochien. Eben, das versuche ich hier zu finden. Ist Ignatius Nachfolger unter Einreichung des dritter Bischof von Antiochien. Also gut 100 nach Christus könnte das sein, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Da Gott in Menschengestalt sich offenbart uns zur Neuschaffung, Vergleich Römer 6,4, ewigen Lebe. Jakobs erkennt in diesem Brief eine Verteidigung gegen die Gnostiker. Es kommt immer wieder vor, dass dieser Bezug, dass Christus im Fleisch gekommen ist, das sehen wir sehr oft, wie ich vorhin schon sagte, um sich eben gegen die Doketen auch zu verteidigen. Doketen bedeutet eben das Schein von Scheinleib. Ja? Also dass Jesus zwar da war, aber eigentlich nur im Schein sozusagen gestorben ist. mit dem Dienst der Jesu Christi betraut wird, welcher von Ewigkeit beim Vater war und am Ende der Zeiten erschienen ist. Hier ist ein österreichischer Theologe, der sagt, dass man hier schon so eine Vorausahnung zur Zwei-Naturen-Lehre sieht, welche aber noch recht statischen Charakter hat. Ich sage noch kurz was zum Barnabasbrief. Er ist auch dadurch gekennzeichnet durch eine extreme Judenfeindlichkeit. Sowas gab es leider auch schon recht früh. Und er schreibt ein bisschen etwas über die Präexistenz Christi, welche Jesus schon zu Beginn der Schöpfung war. Er wird aber theologisch eben nicht besonders hoch bewertet, dieser Brief.
Alexander, meinst du den Barnabas Nachfolger von Stephanus? Nach Stephanus Tod hat man ihn genannt. Oder ist es ein anderer Barnabas?
Ja. Durch diese Judenfeindlichkeit geht man davon aus, dass er es nicht ist. Und auch dadurch, dass er sozusagen den alten Bund sehr stark beleidigt. Man ist davon ausgegangen, wie du schon sagtest, dass er es wäre, aber aufgrund eben dieser Punkte ist man von dieser Theorie abgerückt.
Ja, ich denke auch, das konnte nicht sein. Das ist ein anderer Barnabas.
Also ich gehe davon aus, dass es ein anderer Barnabas ist, ja. Der Hirte des Hermas, wahrscheinlich ein Bruder von Bischof Pius. Der Acker dieser Welt, der Herr des Ackers, ist Schöpfer aller Dinge, der sich vollendet und befestigt hat. Der Sohn ist der Heilige Geist. Das ist natürlich äußerst heikel. Und hier haben schon sich viele schlaue Köpfe ihren Kopf eben zerbrochen. Mit diesem Satz, der Sohn ist der Heilige Geist. Also das ist, da muss man schon ein bisschen mit der Stirn runzeln. Das heißt, man findet hier eigenartige Vorstellungen.
Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Ja?
Aber eben hier steht ganz...
Wer gegen den Heiligen Geist sündigt, wird nicht vergeben. Gegen den Sohn sündigt, wird vergeben. Das ist ja...
Das ist einfach sehr, hier steht ganz klar, dass Jesus der Heilige Geist ist, genau. Nicht, dass er ihn hat oder dass er gesalbt ist, sondern dass er es ist. Und das ist...
Ja, was ich aber finde, wie es zum Heiligen
Geist. Okay, kommen wir, die Didache entfaltet nicht wirklich viel dazu, die christliche Bekenntnis der Taufe... Es wird keine spezielle. Jesus wird mehrmals als Knecht Gottes in der Didache bezeichnet, aber ansonsten entfaltet es nichts Spezielles bezüglich der Trinitätslehre. Kommen wir zu den griechischen Apologeten. Hier haben wir jetzt ein anderes Problem. Die Schriften, die vorher geschrieben wurden, die waren eher lokal, waren für die Gemeinde geschrieben. Nun hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt schreiben sie Verteidigungsschriften an Kaiser und Gelehrte, versuchen sich auch gegen Philosophen zu verteidigen. Also das Ganze bekommt langsam einen systematischen Charakter und geht über das Gemeindedenken hinaus. Also das geht jetzt wirklich an einen größeren Kreis. Was noch sozusagen erschwerend hinzukommt, ist, dass jetzt Kampfschriften gegen die Christen geschrieben wird. Ein ganz wichtiger Vertreter, um nur eins zu nennen, ist der Neoplatoniker Porphyrios, der wiederum Schüler von Plotin war und Plotin ist der Begründer des Neoplatonismus. Er hat im Auftrag von seinem sozusagen geistigen Vater Plotin 15 Bücher gegen die Christen geschrieben. Und er wird selbst von seinem Lehrer Porphyrios als wandelnde Universität beschrieben. Also das scheint wirklich ein sehr großer Kopf zu sein. Das Problem ist, dass diese 15 Bücher leider alle vernichtet wurden. Es wäre schön, das zu haben. Es gibt von Adolf von Harnack, der hat vor 100 Jahren sozusagen aufgrund der Kontraschriften, die gegen ihn geschrieben wurden, versucht... ein Rückgriff auf diese 15 Bücher zu machen. Aber das ist ihm natürlich nur ganz fein in nur einigen Passagen gelungen. Also er hat natürlich nicht alle 15 Bücher rekonstruieren können, sondern er hat so ein kleines Heftchen herausgegeben, wo man sozusagen die Fragen von Porphyrius dargestellt hat. Das war auch so ein bisschen das Problem, dass all diese Kontraschriften, die gegen die Christen geschrieben wurden, die wurden alle verbrannt und vernichtet. Das ist schade, weil alleine schon, das wäre schon interessant zu sehen, was diese Leute wirklich geschrieben haben. Vieles war sehr systematisch, wie bei Porphyrius. Es gab aber auch Spottschriften, wo man sich einfach sozusagen über die Christen lustig gemacht hat. Ja? Wie sozusagen damals in Alexandrien, vor Christi Zeit, wo man sich auch lustig gemacht hat über die Juden, ging das jetzt weiter. Man hat angefangen, sich lustig zu machen über die Christen. Okay. Gehen wir mal zu einem der bekanntesten Vertreter, Justin der Märtyrer. Interessant ist, dass er sagt, es ist nämlich in der Tat die Philosophie ein sehr großes Gut, das auch vor Gott sehr viel gilt. Also er versucht auch, wie Philo, sozusagen dort einen Ausgleich zu schaffen. Und er sieht eigentlich auch gar keinen Widerspruch, gar keinen großen Widerspruch zwischen dem, was die Philosophie auf der einen Seite macht und sozusagen das, was die Offenbarungstheologie auf der anderen Seite macht, sondern es ist beides eine gute Sache. Und jetzt geht es hier, siehe, Abraham ist geworden wie einer aus uns, denn es ist gerade durch das Wort wie einer aus uns wiederum aus einer Mehrzahl hingewiesen. Also für Justin ist der inkarnierte Logos Gott und verweist dabei auf das Alte Testament und die Mehrzahl Gottes zu begründen. Also es gibt ja diese vier Verse im AT, drei bei Mose, einer Jesaja, richtig, wo von uns gesprochen wird, und Justin greift diesen Punkt auf. Der Logos und der Vater sind in der biblischen Sprache der Bibel zwei. Durch die Kraft und den Willen des Vaters ist erzeugt, nicht aber durch Abtrennung. Also man versucht hier eben, die erste Zeugung Gottes ist der Logos und somit der Erstgeborene aller Geschöpfe. Da schreibt er alles. Justin spricht in der zweiten Apologie über den Logos, welcher vor aller Schöpfung im Vater war. Also seine Gottesvorstellung lehrte nach Justin auch schon Platon im Timaios. Also interessant ist, dass er sich sozusagen auf eine Schrift, das könnt ihr auch nachlesen in der Bibliothek der Kirchenväter, ist im Internet alles verfügbar, ist ein Server auf dem theologischen Seminar in Freiburg, aber im schweizerischen Freiburg. Da kann man das alles nachlesen. Also gibt ihr das 1 Apol 60 und da könnt ihr das nachlesen, dass er sich sozusagen auch auf Platon bezieht und eigentlich dadurch aufzeigen will, dass es eine Linie sozusagen auch von Platon gibt, die sozusagen darauf hinweist. Gehen wir weiter. Also gehen wir weiter zu Tatian. Der Logos ist zunächst die vernünftige Kraft, die hypostatische in Gottes, die Oikomenia, Hauswirtschaft, wie sie bei Feuer eine Teilung und Vervielfachung, ohne dass sie etwas wegnimmt und das Wesen verändert, oder eine Verbindung zweier Teile in der Harmonie. Diese Bezug zu Feuer findet man auch sehr oft, um eben auszuschließen, sozusagen, dass der Logos etwas Schwächeres oder etwas Kleineres ist oder etwas Abfälliges, sondern durch dieses Feuer möchte man eigentlich, oder eben dieses Feuer, und dann kommen wir wieder von dieses Licht zu Licht. Denn wenn man Licht hat, okay, dann hat Licht auf der einen Seite Licht, und das kann ja dann sozusagen nicht weniger werden. Man will einfach vermeiden, dass sozusagen, oder man versucht immer mehr zu vermeiden, Gesundheit, dass sozusagen das nur ein schwaches Abbild sozusagen ist, sondern mit dieses Feuer, was da ist, dass das eine Feuer nicht wesentlich schlechter ist oder schwächer ist als das andere Feuer. Also gehen wir weiter. Trinitarische Bezüge finden sich bei Melitto. Grillmeier betont, dass der Begriff Natur in diesem Zeitpunkt kein technisch-philosophischen, das war Seite 20, kein technisch-philosophischen Hintergrund hatte, sondern mit wirklich oder wahrhaftig übersetzt werden konnte. Also es wird davon gesprochen, es fängt schon langsam an von der Dreiteilung. Also dass er, since he is by nature both God and man, dass er eben von der Natur Gott und Mensch ist. Aber das sind alles noch so Vorschattungen. Man fängt, es gibt sozusagen gewisse Indizien für eine Zwei-Naturen-Lehre. Im Diogenet-Brief sehen wir das, denn welcher Mensch wusste überhaupt, was Gott ist, ehe er selbst erschien? Fragezeichen. Von dem Menschen hat keiner Gott gesehen oder erkannt, er selbst hat sich kundgetan, solange es nur aus seinem weisen Ratschluss als Geheimnis bei sich behielt und bewahrte, schien es, als ob er sich um uns nicht kümmere und unbesorgt ist. Und jetzt spricht er hier von seinem eben geliebten Sohn, der sich enthüllte und offenbarte. Der selbst erscheinende Gott ist somit ein Indiz für die Zwei-Naturen-Lehre. Was hier interessant ist, ist auch in den vorherigen Texten, dass der Heilige Geist noch nicht wirklich zum Zug kommt. Es geht hier in erster Linie mal gerade im ersten Jahrhundert eher um sozusagen die Auseinandersetzung zwischen dem Vater und dem Sohn. Bei Theophilus trägt Gott mit seiner Weisheit den beschlossenen Logos in sich, welcher der Geist Gottes ist. Auch wieder dieses das Wort, also das da ist der Geist Gottes. Also wieder dieser Bezug zwischen Geist Gottes und dem Sohn. Was hier immer noch wichtig ist, was auch der katholische Theologe Ohlich sehr gut erkannt hat, ist, dass dieser Logos immer noch einen zeitlichen Anfang hat. Also wir haben den Vater, der außerhalb der Zeit steht, die Zeit beginnt und dann kommt der Logos. Und dann irgendwann kommt die ganze Menschheit. Hier ist natürlich auch wichtig zu erkennen, dass das natürlich ein sehr starker Angriffspunkt auch für die Philosophen ist, die natürlich sagen, hey, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Da ist ein Gott und da ist dann sozusagen noch ein zweiter Gott. Aber dieser zweite Gott steht in einem zeitlichen Abstand zu dem ersten Gott. Das heißt, dieses Problem war zu diesem Zeitpunkt der griechischen Apologeten immer noch nicht gelöst, weil sie immer noch eine zeitliche Abfolge da drin hatten. Und jetzt kommen wir zu den alexandrinischen Vätern, die diesen Punkt natürlich auch aufgenommen haben. Da wären wir sozusagen wieder bei Philo. Wir sind wieder in Alexandrien und Clemens war einer der Ersten, der sozusagen die Theologie sozusagen verwissenschaftlicht hat. Der Mittelweg zwischen den Glaubensfeindlichkeit der Gnostiker auf der einen Seite und der wissenschaftskritischen Haltung der Urchristen auf der anderen Seite. Schauen wir an, was er zu sagen hat bezüglich der trinitarischen Ansätze. Der Kirchenvater Clemens bezeichnet den Logos als Engel, welcher in Jesus inkarnierte. So, hier finden wir auch das erste Mal so einen Bezug bezüglich der Engelschristologie. Wer könnte uns nun mit größerer Liebe als er erziehen? Früher nun hatte das ältere Volk einen älteren Bund und ein Gesetz erzog mit Furcht verbunden das Volk und der Logos war ein Engel. Und der Logos war ein Engel, sagt er. Nach Ohlichs These ist die frühjüdische Engellehre zuerst im hellenistischen Judentum und später in der christlichen Trinitätslehre eingeflossen. Also hier finden wir sozusagen wieder einen neuen Aspekt, dass eben diese Engelschristologie dort Einzug findet. Ein bisschen tiefer finden wir noch etwas bezüglich eben dem Namen Gottes. Und das ist sehr interessant. Und demnach, der Clemens spricht in seiner Schrift Stromaeis über die Unteilbarkeit und Unerschöpflichkeit Gottes. Und er sagt am Ende, demnach ist Gott Gestalt. Okay, damit könnte man vielleicht noch leben, aber er ist auch namenslos. Gott hat keinen Namen, sagt Clemens. Daran sieht man eben, und jetzt Ohlich schreibt dazu, dass diese Namenslosigkeit Gottes eher in die griechisch-kosmische Dimension einzuordnen ist, als dass es von dem biblischen Gott spricht. Also dass das eher eben was mit der griechisch-kosmischen Dimension zu tun hat. Denn unser Gott hat ja einen Namen. Okay, ich sage dann noch was zu Origenes, ein anderer Vertreter in Alexandrien. Er hat eben dieses Problem angegriffen bezüglich des Sohnes und er sagt jetzt, dass der Sohn ohne Anfang ist. Womit er ihn... 25. 25 ganz oben. Origenes wurde eben 185 nach Christi geboren. Und er schreibt, dass der Sohn ohne Anfang ist. Und jetzt, er hat das Problem nämlich erkannt, wenn Jesus auch ein Gott ist, als Zweiter oder in, dann muss er, dann darf es gar keine zeitliche Abfolge geben. Das heißt, Jesus muss in diese Ewigkeit rein. Er muss da hinein, weil sonst zerfleischen ihn die Philosophen. Und das hat er gesagt. Dann hat er gesagt, das, was die vorher geschrieben haben, das könnt ihr vergessen. Jesus muss in die Ewigkeit zurück. So, und damit hat er ein Problem gelöst, ja? Nämlich diese zeitliche Abfolge. Denn ein Gott, und dann fingen auch so Themen an, wie eben gezeugt und nicht geschaffen und sowas, dass man eben auch so sprachliche, mit sprachlichen Fixierungen anfing. Denn jede Frau, die einmal ein Kind geboren hat, weiß, dass eine Zeugung immer eine zeitliche Abfolge ist. Es ist immer eine zeitliche Abfolge. Ein Kind wird geboren. So. Und Jesus ist auch geboren. So. Und um aber nicht in ein das Dietheismus oder ähnliches überführt zu werden, so da ist ein Gott und dann eine gewisse Zeit später kam dann ein zweiter Gott, musste man sozusagen diesen Logos wieder zurückbringen. Den musste man zurückführen und sozusagen die, das, was die ersten Kirchenväter verzapft haben, sozusagen wieder korrigieren. Origenes betont die Gleichheit in der Trinität, doch im darauffolgenden Satz spricht er von dem besonderen Wirksam, von der besonderen Wirksamkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Also wir sehen es kommt immer mehr diese Dreifaltigkeit, jetzt auch bei den alexandrinischen Kirchenvätern. Und in einem Werk schreibt er auch, das erste Mal kommt das Wort Gottmensch vor. Also das hatten wir bis jetzt auch nicht. Also wir werden immer mehr mit Worten konfrontiert. Gottmenschen, ja. Also wir werden immer mehr mit Worten konfrontiert, die wir so in der Schrift gar nicht wiederfinden. Kommen wir zu den altkatholischen Vätern. Hier wird das Ganze immer weiter systematisiert. Sofern irgendwer meinen sollte, Gott der Vater sei ein anderer als unser Schöpfer, wie tatsächlich die Irrlehrer meinen, so missachten solche den wahren Gott und vergöttern ein Nichts. Sie stellen ihren eingebildeten Vatergott hoch über unserem Schöpfer und meinen, etwas Größeres als die Wahrheit gefunden zu haben. Die Gnostiker versuchen, Jesus von Christus zu trennen, danach ihre Auffassung soll sich der Geist nicht am Fleisch beflecken oder anders formuliert, der Schöpfergott sei ein anderer als der Erlösergott. Sohn und Wahrheit und Leben und Fleisch gewordenes Wort nennt er ihn. Sie suchen zu erforschen, warum Gott alles im Unglauben verschlossen habe, um sich aller zu erbarmen und dankbar zu verstehen, warum das Wort Gottes Fleisch geworden ist und gelitten hat und warum die Ankunft des Sohnes Gottes in den letzten Zeiten stattfindet. Das heißt, der Anfang am Ende erscheint. Für Irenäus hat Gott in Jesus Christus am Kreuz gelitten, nur nicht ein Mensch. Also das ist sozusagen diese, das ist natürlich sehr schwer zu verdauen, ja. Und weiter schreibt er, der Sohn ist eindeutig Gott, da er direkt von ihm gezeugt ist. Also ist der Herr der Vater und der Herr der Sohn. Und Gott der Vater und Gott der Sohn. Denn wer von Gott erzeugt ist, ist Gott. Also was von Gott erzeugt ist, ist Gott. Das behauptet er. In seiner Schrift Demonstratio schreibt er dann, jetzt wird es interessanter, weil der Heilige Geist jetzt zum Zug kommt. Und jetzt sagt er wörtlich, das dritte Hauptstück ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist bekommt zum ersten Mal eine feste Position. Und womit eben sozusagen der Taufbefehl, den wir erkennen, im Matthäus-Evangelium und 2. Korinther 13,13, eine normative Kraft. Gut, gehen wir weiter. hier, diese, was er auch schreibt, ist, okay, die Engel also haben uns nicht gemacht, noch gebildet, noch konnten sie uns nach dem Bilde Gottes machen, noch irgendein anderer außer dem Worte des Herrn, noch irgendeine Kraft, die von dem Vater des Weltalls weit entfernt war. Auch bedurfte Gott keiner solcher Hilfe, um das zu machen, was er bei sich beschlossen hatte, gleich als ob er selbst keine Hände hätte. Denn immer ist bei ihm das Wort und die Weisheit der Sohn und der Geist, durch die und indem er alles aus freiem Willen und Entschluss geschaffen hat. Hier finden wir wieder das, was Philo gesagt hat. Wir haben sozusagen einen allmächtigen Gott und zwei Wirkungskräfte, die jetzt aber eben jetzt etwas konkreter beschrieben werden. Die eine Wirkungskraft ist der Sohn und die andere Wirkungskraft ist der Heilige Geist. Diese Weisheitsspekulation ist der Logos und der Heilige Geist als Hände Gottes dargestellt werden. Ist laut Ulrich. Ja, das sind sozusagen, man kann sagen, es sind Vermittlungsinstanzen, ja. Also Gott Vater wirkt nicht selber, sondern über diese beiden Kräfte.
Kräfte Gottes werden sozusagen personifiziert.
Richtig, richtig, ganz genau. Die werden personifiziert, ja. Gut, kommen wir hier zu Tertullian. Er ist ein ganz wichtiger Vertreter und hier finden wir auch einen ganz entscheidenden Punkt auf Seite 29, 30. Also er kämpfte, er hat sehr viel Schriften hinterlassen, er kämpfte gegen die lau gewordene Christenheit, die christenfeindlichen römischen Staat und gegen Irrlehre. Er hatte ein großes Problem mit dem Modalismus, also das sehen wir jetzt in den Oneness-Bewegungen, wo Gott in verschiedenen Erscheinungsformen vortritt. Also dass sozusagen Jesus ist gleichzeitig der Sohn, Jesus ist gleichzeitig der Vater und Jesus ist auch gleichzeitig der Heilige Geist. Und er hat dann auch dagegen, gegen Praxis, der das nämlich geglaubt hat, auch Schriften verfasst. Und um aufzuzeigen, dass sozusagen nicht der Vater am Kreuz gelitten hat. Die Zahl und Ordnung in der Trinität nehmen sie für eine Zerreißung der Einheit, während doch die Einheit, welche aus sich selber die Dreiheit hervorgehen lässt, durch letztere nicht aufgelöst wird, sondern sie bestätigt. Daher kommen sie uns immer damit, wir lehren zwei oder drei Götter. Also er versucht jetzt, und er ist auch der Begründer der Formel una substantia tres persona. Er versucht jetzt eben diese Dreiheit zu verteidigen, dass diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, von einer göttlichen Substanz sind. Und dadurch sozusagen sich dagegen wehrt, gegen die Angreifer, dass er sozusagen eines Bi- oder Tritheismus überführt wird, also einer Zwei- oder Drei-Götter-Lehre. Er hat über 1000 neue Wörter geschaffen und ist... eines ist auch die Trinität, richtig. Hier kommt noch ein ganz wichtiger Punkt bezüglich auf Seite 30, dass sich eben die Substanzen nicht vermischen. Das ist eben auch ein bisschen Zwei-Naturen-Lehre, dass Jesus zwar aus sondern eben nach der Stellung nach nicht der Substanz, sondern der Form nach, nicht der Macht, sondern der Spezies nach, dabei aber von einer Substanz, einer Wesensheit und einer Macht. Denn sie sind nur ein Gott, aus welchen jene Stufen Form und Einzelwesen unter den Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist hergeleitet werden. Im nächsten Punkt wehrt er sich eben, da haben wir den Doppelzustand, der nicht in einer Vermischung, wohl aber in einer Verbindung besteht, in der eine Person, dem Gott und Menschen Jesus. Also da vielmehr beide Substanzen, also da sind wohl zwei Substanzen in diesem Jesus, die sich aber nicht vermischen können. Und so hat man natürlich immer den Vorteil zu sagen, ja, wer ist denn da am Kreuz gestorben? Dann könnte man sagen, ja, die menschliche Substanz. Die göttliche kann da ja nicht sterben. Und umgekehrt dann auch, wenn dann irgendwelche göttlichen Botschaften gesagt wurden, dann hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist natürlich dann die göttliche Seite gewesen. Und so hat man dann immer die Möglichkeit zu jonglieren, das auszugleichen, um sich gegen Vorwürfe der Gegner die uns einer Zwei-Götter-Lehre bezichtigen, zu wehren.
steht also nicht unbedingt die Zwei-Naturen-Lehre, sondern einfach ein sich wehren gegen die Zwei-Göttern-Lehre.
Es ist beides. Also er versuchte sich natürlich auch vor allem gegen diese Zwei-Götter-Lehre zu wehren, weil auch vor 2000 Jahren wussten die Leute, dass 1 plus 1 2 ist. Also das ist jetzt keine Neuerung. Und wenn man sagt, dass der Vater ein Gott ist und dass der Sohn ein Gott ist und dass man dann sagt, das ist ein Gott, dann musst du das begründen. Das heißt, du musst also irgendwie eine sprachliche Fixierung finden, um eben nicht dieser Zwei-Götter-Lehre überführt zu werden. Und dieser Substanzbegriff, der kommt ja von ihm. Also da hat er dann versucht sozusagen diese drei Personen, und das Interessante ist, man geht davon aus, dass er diese Vorstellung aus einem Theater entlehnt hat, wo eine Person in mehrere Rollen schlüpfen kann und da eine Maske trägt, ja, auch dieser Begriff der Maske, ja, wo man verschiedene Masken sozusagen aufsetzen kann. Kommen wir noch zum Kirchenvater Cyprian. Er sagt eben, die Dreieinigkeit schärft er ein. Also er glaubt jetzt schon fest, man ist schon dabei. Er hat gelebt von 200 bis 258. Und er sagt in seinem Text, die Dreieinigkeit schärft er ein, auf deren Geheimnis alle Völker getauft werden. Hier findet man wieder einen weiteren Begriff. Also er versucht das jetzt irgendwie gar nicht groß zu erklären, sondern hier haben wir wieder ein neues Wort, nämlich das Wort der Geheimnisse. Kurz aufzuzeigen, was diese Kirchenväter alles so gesagt haben. Also bei den apostolischen Vätern ist es, wie gesagt, alles noch recht einfach. Es geht um Erlösungslehre. Wir haben leider auch ist schon Punkte, wo sozusagen das Judentum angegriffen wird. Es gibt trotzdem auch bei Polycarp Elemente jüdisch-christlicher Gottesdienste und jüdischer Schriftfrömmigkeit. Bei den griechischen Apologeten hat sich schon etwas getan, denn die haben meist einen platonischen Hintergrund. Das sind meist Personen, die platonisch vorgebildet waren und sozusagen mit ihrer Denkbrille, die sie aufhatten, hatten sie versucht, Stellung zu beziehen und sich systematisch gegen den römischen Kaiser, gegen Philosophen und gegen eben gnostische Lehren und Ähnliches zur Wehr zu setzen. Es gab schon eben Punkte, wo eben die Fleischwerdung Christi wird betont, eben um sich gegen die Gnostiker zu wehren. Und in erster Linie geht es mal um eine sprachliche Fixierung zwischen dem Vater und den Logos. Bei den alexandrinischen Vätern, die eben in diesem hellenistischen Raum lebten, die waren da wesentlich offener und haben sich dann auch eher Worte bedient, die wir so nicht in der Bibel finden. Und der Heilige Geist bekommt langsam auch seine Stellung in diesem trinitarischen Götterbild. Und bei den altkatholischen Vätern, die eben jetzt langsam Richtung, wo wir jetzt langsam Richtung trinitarisches Bekenntnis von Nicea kommen, finden wir eben die Formel una substantia tres persona, wo nicht mehr der Vater sozusagen im Vordergrund steht, sondern wir haben jetzt auf einmal wirklich drei gleichberechtigte Personen, die nebeneinander stehen. So, da ist nicht mehr, also von dem Gott mit seinen zwei Wirkkräften, die eine zeitliche Abfolge haben, sind sie dahin gekommen, das alles in die Ewigkeit zurückzutun und diese drei jetzt auf einmal nebeneinander gleichberechtigt stehen. Und hier erkennt man eigentlich schon, dass das Ganze wirklich auch zunehmend mit dem, was wir am Anfang kurz angeschaut haben, mit dem Bekenntnis von Nicea, anfängt, also in Übereinstimmung zu kommen. Das Problem war natürlich bei den Kirchenvätern, dass sie eine metaphysische Voraussetzung hatten, die eigentlich eher griechisch-hellenistisch war. Und dass es da eben zu Vermischungen kam, die eigentlich so gar nicht gewollt sein konnten. Ich glaube nicht, dass sie das Böse gemeint haben, die Kirchenväter. Aber man kann auch Dinge gut meinen und die können trotzdem falsch sein. Und das ist schade, dass diese Entwicklung eigentlich so weit vorankommen konnte und dass dieser Hellenismus, dem man eigentlich geglaubt hat, dass man ihn besiegt hat, den hat man zwar besiegt in gewisser Weise, dieser Hellenismus hat aber auch gleichzeitig das Christentum sehr stark infiziert. Und das sehen wir eigentlich schon sehr früh. Ich habe auf der Seite 50 eine Beziehungsmatrix der Kirchenväter mal aufgezeigt. Und dort seht ihr so ein bisschen die zeitlichen Abläufe und wer mit wem wie zusammenhängt. Das so, manchmal sagt ein Bild vielleicht auch wirklich mehr als 1000 Worte. Und da sieht man einfach, dass Philo wirklich der ist, auf den viele zugegriffen haben. Ich habe das versucht, so ein bisschen aufzuzeigen, wer mit wem wie zusammenhängt und wer von wem welche Schriften übernommen hat. Also das dogmatische Problem eben am Monotheismus festzuhalten, einerseits, und gleichzeitig Jesus Christus anzubeten, wurde eigentlich wirklich erst am Ende gelöst. Und da wurden dann sprachliche Fixierungen übernommen, die wir eher im Neoplatonismus finden. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Kirchenvater Augustinus, der ist jetzt hier nicht drinne, aus dem einfachen Grunde, weil er nach dem Konzil von Nicea kam, aber er sagt in seinen Schriften, dass Porphyrius, über den ich gesprochen habe, der 15 Bücher gegen das Christentum geschrieben hat, und jetzt passt gut auf, und das ist wirklich wichtig, er sagt, dass Porphyrius die Trinitätslehre am besten verstanden hat. Habt ihr das verstanden? Der die Christen hasst, der sich über sie lächerlich macht, der sie als dumm darstellt, er hat die Trinitätslehre am besten verstanden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich schwer zu verdauen. Es gibt gewisse Ansätze bei Plotin, es gibt gewisse Ansätze bei Platon, bei Philo finden wir das und eben auch bei den ganzen Kirchenvätern. Das heißt, das soll eigentlich auch aufzeigen, dass diese Terminologie, die wir bei den Kirchenvätern jetzt gesehen haben, letztendlich im nizänischen Glaubensbekenntnis eigentlich auch verankert sind. Interessant ist jetzt ein paar, also da musste ich wirklich schmunzeln, als ich das gelesen habe. Es gibt Kirchenväter, die sagen, oder Theologen, die sagen, die geben zwar zu, dass es sehr stark vom hellenistischen Geist geprägt ist und ausformuliert ist, aber gleichzeitig sagen sie, wenn man diesen Punkt entfernen würde, würde das Christentum im Innersten zerstören. Also das ist unglaublich, ja? Also so eine Dreistigkeit, zu sagen, es ist schon so, es hat damit nichts zu tun und es kommt wirklich nicht aus der Werkzeugkiste der Bibel, sondern aus der Werkzeugkiste der Philosophen. Wenn wir das aber entfernen würden, hätte das sehr starke negative Konsequenzen. Also das ist schon unglaublich. Fürs Christentum, selbstverständlich, ja? Das Problem ist, an diesen, ich habe eben drei Bekenntnisse mal rausgenommen, ich glaube, das sind wahrscheinlich auch die drei bekanntesten aus dieser Zeit, dass bei diesem eben von 325, dass da eben Begriffe drin sind, die philosophisch erklärt sind. Das Problem bei den Philosophen ist ganz, bei den Kirchenvätern ist klar. Das sagen sie auch selber, dass sie sich auf das Schlachtfeld der Philosophen begeben haben. Das heißt, es hat ein Kampf stattgefunden, um es mal wörtlich auszudrücken oder ein bisschen plastisch auszudrücken, ein Kampf. Und dieser Kampf wurde ausgetragen auf dem Feld der Philosophen. Dort wurde es ausgetragen. Er wurde nicht auf unserer Seite ausgetragen. Und deswegen waren sie von vornherein natürlich gezwungen, ihre Wortwahl einzusetzen. Und dann kamen eben Worte, auf einmal hat das Ganze eine Eigendynamik bekommen. Wesensgleichheit, Licht von Licht, zwei Naturenlehre, drei in eins, aber nicht zwei Götter etc. So Punkte, wo man sagen muss, zeige mir das doch bitte in der Schrift. Und da haben sich eben auf das Spielfeld begeben von der Konkurrenz. Und es war natürlich klar, dass sie dieses Spiel verlieren werden. Das ist ganz klar. Das können sie gar nicht gewinnen. Ich denke, das ist es ganz klar eine Überdehnung der Bibelverse, wenn man anfängt, über solche Dinge zu diskutieren. Wenn man anfängt eben mit Licht von Licht. Und das sind alles nicht, das sind sogenannte Verbalismen. Das ist nichtssagend. Es klingt schlau, aber es sagt überhaupt gar nichts aus. So, Licht von Licht, halb Gott, halb Mensch, 100% Mensch, 100% Gott. Hat jemand von euch schon mal einen 87,5%igen Menschen gesehen? Oder einen 22,39%igen Gott? Das sagt gar nichts aus, versteht ihr? Diese Aussagen sind so lächerlich, aber sie wirken scheinbar sehr schlau und wenn man das hört, könnte man beeindruckt davon sein. Das ist dann, ja, also deswegen, das Problem ist, dass Gott Jahwe durch diese Wortwahl eben nur sozusagen im besten Fall einer von drei ist. Das Schma Israel bekommt eine falsche Bedeutung und eine neue Bedeutung, die so gar nicht gewollt ist und geplant ist in der Bibel. Ich komme zum Abschluss. Vier Thesen von meiner Seite. Eben Einfluss des Kaisers Konstantins, ganz wichtig. Er saß auf seinem vergoldenen Stuhl und er war der Pontifus Maximus. Der oberste Brückenbauer. So. Jetzt muss man sich mal, versetzt euch einfach für eine ganz kurze Zeit in seine Lage. Er hat die Perser auf der einen Seite, er hat die Germanen auf der anderen Seite. Er hat ein gigantisches Reich. Und da kommen jetzt zwei kleine Theologen und beschäftigen sich damit. Für ihn ist das alles Nonsens. Das ist Kirchenquatsch. Das interessiert ihn alles gar nicht. Aber dadurch, dass er natürlich sozusagen auch im weltlichen und im geistlichen Sinne, er war auch der oberste Pagane, Vertreter und auch der oberste Kirchenvertreter. Deswegen hat er auch den Vorsitz geführt. Und letztendlich ist das, was er gesagt hat, durchgedrückt worden. Also, er war der oberste Priester auf der christlichen Seite, wenn man das so sagen darf, und auf der paganen Seite. Es gibt auch Medaillen, die ihn zeigen mit dem Sonnengott zusammen, wo er neben dem Sonnengott steht. Die existieren alle. Und jetzt ist natürlich die Frage, was soll er machen? Er ist Entscheider. Er muss eine Lösung treffen. Aber ihr könnt euch vorstellen, von den, ich glaube, knapp 2000, die eingeladen wurden, sind 300 gekommen. Die aus dem Westen, die ganzen Bischöfe, sind überhaupt gar nicht gekommen. Das hat die überhaupt gar nicht interessiert, warum auch immer. Das heißt, es sind noch knapp 20% der Bischöfe überhaupt dort gewesen. Es wurde ein Text vorgelegt und es wurde ganz klar gesagt, er sagte dann auch, das kann man auch nachlesen, dass man sich entscheiden musste. Und die, die sich dagegen entschieden haben, das waren dann Arius und noch ein paar andere, die wurden dann verbannt. Also so kann man natürlich Theologie auch machen. Man sagt einfach so, ich sage, so ist es. Wenn du es nicht unterschreibst, darfst du gehen. So. Und viele, die natürlich auch sich nicht sicher waren, die haben dann unterschrieben, ganz klar, weil sie wussten, dass es Konsequenzen haben wird. Aber es war sicherlich nicht so, dass die Leute gesagt haben, so, wir beten jetzt so lange darüber, bis uns das Gott offenbart. Das war es garantiert nicht, sondern das war Politik. Das war knallharte Politik. Das war dazu. Hans Küng, ganz bekannt, er sagt auch, also dass es ganz klar war, wer hier die Entscheidungsgrundlage hatte. Und das ist ganz klar Konstantin gewesen. Er hat entschieden, wie es ist. Es ist natürlich richtig. Am Ende wurde Konstantin arianisch getauft. Das heißt, er hat erstmal Arius verbannt, dann hat er Arius zurückgeholt, dann hat er Athanasius verbannt und er hat sich auf seinem Sterbebett arianisch taufen lassen. Das ist richtig. Also er hat wirklich da auch seine Meinung geändert. Es ist natürlich auch interessant für jemand, der auch in seiner Familie Morde begangen hat und sich mit dem Sonnengott abbilden lässt, ob der jetzt wirklich sozusagen als normative Kraft für diese Dreieinigkeitslehre...
Denkmal als Gott, dann...
Er hat sich auch als 13. Apostel bezeichnen lassen. Er wusste schon sozusagen, welche Stellung er da inne hatte. Die Frage ist natürlich für uns als Christen, hat das für uns eine normative Bedeutung? Die ist eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. Aber es ist interessant, das zu sehen, wo das sozusagen herkommt. Was die Kirchenväter betrifft, ganz kurz, das, was ich jetzt nicht erwähnt habe, alles das, was ich erzählt habe, das könnt ihr ja nicht alles vergessen. Warum? Warum? Auch diese ganze Wortwahl, was in diesen Texten steht. Zwischen dem 4. Jahrhundert und dem 6. Jahrhundert wurden nach Schätzung einiger Historiker 99,99% der Literatur vernichtet. Das heißt, es fand eine Monopolisierung der Schriften statt. Das heißt, was nicht durch diesen Filter durchging, was dort beschlossen wurde, wurde bestenfalls umgeschrieben, wenn man Glück hatte. Wenn man Pech hatte, wurde es vernichtet. So, deswegen ist auch das, was wir hier gelesen haben, mit äußerster Vorsicht zu genießen. Also damit hinzugehen und zu sagen, ja, aber hier steht, dass er das und das gesagt hat. Das hat überhaupt gar keine Bewandtnis, weil wir haben die Originale überhaupt gar nicht von den Kirchenvätern. Wir haben Abschriften, die kamen hunderte oder sogar tausend Jahre später, wo wir irgendwas gefunden haben. Und durch wie viele Hände das durchgegangen ist und wie viele Kopien davon gezogen wurden und was daran alles manipuliert wurde, das Interessante ist, sie geben es sogar zu. Das ist ja das Erstaunliche. Der Kirchenlehrer, der spätantike Kirchenlehrer Hieronymus, eben 374 bis 420, gibt für die Fälschung sogar die Regel vor. Dinge, die aus seiner Sicht überflüssig sind, müssen beim Kopieren von heidnischer Literatur gestrichen worden. Das gleiche Schicksal betrifft auch vortrinitarische Schriften, welche trinitätskonform umgeschrieben wurden. Durch diese Monopolisierung ist sozusagen dort ein wurde an einer Variable geschraubt, wo ich sagen muss, man muss eben, wenn man sowas zitiert, äußerst vorsichtig sein. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt ist, das zum Teil sehr konstantintreu geschrieben wurde. Es gibt nämlich Kirchenväter, die sagen, wir haben nur das geschrieben, was wir von Konstantin schreiben wollten. Das heißt, wir haben hier wieder eine Fehlerquelle drin. Im 21. Jahrhundert würde man sowas wahrscheinlich Hofjournalismus nennen. Man ist irgendwo und man schreibt nur diese ganzen schönen Dinge durch seine süßen blauen Äuglein. So, deswegen, man sieht, man hat hier sehr viele Fehlerquellen, deswegen bin ich bei Zitieren solche Sachen äußerst vorsichtig. Was ganz schlimm ist, was ich äußerst schlimm finde, ist eben die antijüdischen Tendenzen, die wir da finden, wo zum Beispiel im Barnabasbrief finden wir Gottesmordtheorien gegen die Juden. Der Erzbischof von Konstantinopel, Christosomos, das kam dann ein bisschen später, sagt, dass die Synagoge ein Hurenhaus, ein Seelenverderb und die Satansburg ist. Und diese Mord- und Fluchtheorien, die ziehen sich natürlich wirklich über die letzten 2000 Jahre hinweg. Der jüdische Theologe David Flusser sagt, dass bis zum Zeitpunkt 279 nach Christi, dem Todesjahr von Rabbi Jochanan von Tiberias, es eigentlich noch einen Austausch gab zwischen den beiden Seiten. Also es gab dann noch so eine Befruchtung, aber irgendwann war dann dieser Kontakt komplett abgebrochen. Und ich denke, das ist wirklich eigentlich ganz schlimm, denn für einen gläubigen Juden ist natürlich die Trinitätslehre einfach nicht nachzuvollziehen. Vor allem, wenn man das Schma Israel morgens und abends betet, und Jesus hat das auch getan, wäre hier natürlich ein korrigierendes Eingreifen des jüdischen Glaubensbruders natürlich sehr wichtig gewesen. Und eben als letzter Punkt, klar, ist das Schma Israel gilt heute genauso wie zur Zeit Mose, genauso wie zur Zeit Jesu. Das wird uns in der Bibel bestätigt. Und deswegen glaube ich auch das, und das ist mein letzter Satz, dass das, was Paulus gesagt hat im Kolosser 2,8, haltet euch fern von jeglicher Philosophie, denn das sind Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht von Christus.